Deutschlandfunk Interview. Bundespolitikerinnen und Politiker fast aller Fraktionen des Deutschen Bundestages haben inzwischen die Ukraine besucht. Inzwischen gilt auch die diplomatische Verstimmung zwischen Kiew und Berlin als gelöst, sodass auch einem Besuch des Bundespräsidenten oder des Bundeskanzlers nichts mehr im Wege steht. In dieser Woche macht sich Gregor Gysi ein Bild von der Lage. Begleitet wird er von dem Kandidaten der Linken bei der Bundespräsidentenwahl im vergangenen Februar, dem Sozialmediziner Gerhard Trabert. Und wir erreichen Gregor Gysi jetzt in Kiew. Er ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages von der Partei Die Linke, Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Gysi, was haben Sie über mutmaßliche Kriegsverbrechen an Ort und Stelle erfahren?
Na, da fahren wir ja erst heute hin. Wir haben allerdings eine Sache schon gesehen in Lemberg. Da sind zwei zivile Häuser durch Raketen zerschossen worden und es gab 11 Tote und 37 Verletzte. Die Bilder habe ich auch schon gesandt. Und heute fahren wir in den Ort Irpin und Butscha. Und dort werden wir uns natürlich auch die Dinge anschauen. Da gibt es ja auch internationale Kommissionen, die an der Aufklärung arbeiten, was ich für ganz wichtig halte.
Welche Schäden durch die russische Armee haben Sie sonst gesehen?
Die werden wir uns erst heute ansehen. In Lemberg haben wir noch andere zerstörte Häuser gesehen. Aber das waren zum Glück solche, wo keine Menschen ums Leben kamen. Da haben sie zum Beispiel versucht, die Elektroanlage zu zerstören. Das waren dann, und als wir ankamen, wurden wir, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, mit 5 Raketen in Lemberg begrüßt. Aber die richteten sich alle gegen bestimmte Fabriken und Elektroeinrichtungen.
Seit 10 Wochen verteidigt die Ukraine das Land. Wie bewerten Sie die Verteidigungsleistung der ukrainischen Armee?
Naja, auf jeden Fall ist das nicht aufgegangen, was Russland vorhatte. Das ist offenkundig. Ich gehe mal davon aus, sie wollen jetzt auf jeden Fall die Ostukraine und einen Streifen hin zur Krim besetzen. Aber falls sie mal das Ziel gehabt haben sollten, die ganze Ukraine zu erobern, haben sie das aufgegeben. Aber dass die Ostukraine, so sieht es zumindest aus, so erzählen es mir auch die Ukrainerinnen und Ukrainer, werden sie nicht aufgeben.
Mhm. Herr Gysi, die Linkspartei lehnt die Lieferung von Waffen in die Ukraine ab. Haben Sie Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner getroffen, die Waffenlieferungen aus Deutschland abgelehnt hätten?
Nein, darüber haben wir allerdings auch kaum gesprochen, weil Sie ja meine Haltung dazu kennen. Wir haben ja hier nicht wie die anderen so eine Stippvisite gemacht, also morgens hin und abends wieder zurück, sondern sind ja mehrere Tage hier und haben mit vielen Hilfsorganisationen gesprochen. Heute zum Beispiel sprechen wir mit einer Organisation von Köchen, die versorgt alle Menschen, die nicht mehr sich Essen kochen können, weil sie keine Energie haben oder weil sie alleine sind und zu alt sind, mit Essen und bringt das hin oder die Menschen holen sich das ab und sie werden immer wieder angefordert von Organisationen. Und denen überreichen wir Spenden, so wie wir auch schon anderen Vereinigungen Spenden überreicht haben, die ebenfalls Menschen versorgen. Das heißt, wir leisten humanitäre Hilfe. Und das wird eigentlich auch sehr positiv angenommen. Und wir bringen ja Geräte mit, wir bringen medizinische Artikel mit und wir bringen eben auch Spendengelder mit. Heute werden diese Vereinigung der Köche werden von uns auch wieder Geld bekommen, damit sie noch mehr erwerben können. Dann haben wir mal darüber gesprochen, woher sie Hilfe bekommen. Und da gibt es Einrichtungen aus Deutschland, zum Beispiel eine katholische Einrichtung hat begrüßt, dass sie von München und Münster unterstützt werden. Andere werden von französischen Einrichtungen unterstützt. Da gibt es viel Solidarität. Und zu den Waffen nur ganz kurz. Natürlich sind sie die meisten zumindest für Waffenlieferungen. Und ich erkläre immer, aufgrund der deutschen Geschichte bin ich dagegen. Aber andere Länder können sich anders verhalten, weil die auch eine andere Geschichte haben.
Die Ukraine, apropos Geschichte, gehört zum Hauptschlachtfeld des Zweiten Weltkrieges. Wieso sollten deutsche Waffen diesmal nicht auf der richtigen Seite eingesetzt werden?
Also wissen Sie, das Problem ist folgendes. Das Problem besteht darin, dass Deutschland durch den Zweiten Weltkrieg 27 Millionen tote Sowjetbürgerinnen und Sowjetbürger verursacht hat. Das meiste waren Russinnen und Russen und dann kommen schon Ukrainerinnen und Ukrainer und dann natürlich auch Menschen anderer Nationalität. Und ich finde nicht, dass wir eine ehemalige Sowjetrepublik gegen eine andere aufrüsten sollten. Hier kann man das ja noch moralisch rechtfertigen. Aber ich garantiere Ihnen, wenn der Krieg vorbei ist, kommt Aserbaidschan zu uns, kommt Armenien zu uns, kommt Moldawien zu uns und wir kommen in eine extrem schwierige Situation. Frankreich, Großbritannien, Finnland, Schweden haben eine andere Geschichte als Deutschland. Wissen Sie, ich verstehe, dass junge Leute das anders sehen. Aber ich bin in einem Alter, ich bin noch durch diese Zeit indirekt so geprägt, dass ich da gar nicht über meinen Schatten springen kann. Das habe ich denen auch erklärt, das haben sie dann auch verstanden und haben gesagt, wahrscheinlich ist es auch eine Generationenfrage. Das stimmt.
Wenn alle so denken würden wie Sie, wenn keine Waffen geliefert würden und sich die Ukraine nicht mehr verteidigen könnte, was würde Putin dann daran hindern, das gesamte Land zu besetzen?
Wahrscheinlich, wenn er also einen Rest Klugheit hat, dass er die Westukraine niemals für sich gewinnen kann. Also er würde sich Menschen holen, die ihn permanent bekämpfen. Bei der Ostukraine sieht das anders aus. Da muss man natürlich auch die ukrainische Geschichte kennen. Die Ostukraine tendierte immer zu Russland, die Westukraine tendierte immer zu Westeuropa. Und das hatte schon im Zweiten Weltkrieg Konsequenzen und Folgen und die gibt es bis heute. Aber ich habe ja gesagt, Frankreich und andere Länder können sich anders verhalten, dadurch steht ja die Frage nicht. Aber wir haben eben eine besondere Geschichte. Ich wäre ja auch dafür, dass wir in erster Linie weltweit zum Vermittler bei Konflikten werden. Das scheint mir eine Rolle zu sein, die die neutralen Staaten ja nicht mehr einnehmen. Ich habe in Dänemark, in Schweden darüber gesprochen, da sagen die, nee, der Kalte Krieg ist ja vorbei, abgesehen davon, dass sie jetzt auch in die NATO wollen. Und wir brauchen aber Vermittler auf dieser Erde. Und wir haben viel zu wenig Vermittler, um vorbeugend bei Konflikten zu wirken.
Stichwort Vermittler. Halten Sie Putin und Lavrov, der ja jüngst Hitler eine jüdische Herkunft angedichtet hat, für verlässliche Verhandlungspartner?
Naja, im Augenblick ganz bestimmt nicht. Aber wissen Sie, im Krieg stirbt immer als erstes die Wahrheit. Und das war auch bei diesem Krieg so und bei den Begründungen durch die russische Seite. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, es gibt doch auch ein Russland nach Putin. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir müssen weitsichtiger herangehen. Deshalb ist es auch nicht klug, alle Verbindungen zu Russland abzubrechen. Es ist nämlich sehr, sehr schwer, sie dann wiederherzustellen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir brauchen Russland für das Iran-Abkommen. Wir dürfen doch nicht ernsthaft zulassen, dass der Iran eine Atomwaffenmacht wird. Wir brauchen Russland als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates. Also ich sage mal, ich denke immer an das Russland, inzwischen denke ich immer an das Russland nach Putin und bin auch sicher, dass ich, obwohl ich schon relativ alt bin, das noch erleben werde.
Die Ukrainerinnen und Ukrainer leiden unter dem Russland mit Putin. In den besetzten Gebieten werden Putin-freundliche Marionettenverwaltungen eingesetzt. Man muss inzwischen dort mit Rubeln bezahlen. Auf welche Spielräume für Verhandlungen lassen diese vollendeten Tatsachen schließen?
Naja, ich würde sagen, es gibt immer, das kenne ich schon aus der Geschichte, eine faktische Anerkennung, die keine juristische ist. Ich nenne mal ein Beispiel. Die Zugehörigkeit von Estland, Lettland und Litauen zur Sowjetunion haben die USA nie anerkannt. Sie haben gesagt, wir machen trotzdem Beziehungen, halten auch die diplomatischen Beziehungen aufrecht. Wir nehmen es zur Kenntnis, dass es so ist, aber sie dürfen nicht erwarten, dass wir das juristisch anerkennen. Das hat den USA sehr genutzt, als die Staaten jetzt unabhängig wurden. Also ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man irgendetwas hinnimmt, ohne es anzuerkennen. Das wäre ein großer Fehler, wenn man es juristisch anerkannte. Aber wissen Sie, weiß ich, wie das jetzt hier noch weitergeht mit dem Krieg, ob der sich ausdehnt oder nicht. Was wir auf jeden Fall tun müssen, ganz wichtig, wir müssen verhindern, dass daraus ein dritter Weltkrieg wird. Also Putin darf keine Atomwaffe abwerfen. Natürlich darf er keinen NATO-Staat angreifen, weil das den Bündnisfall auslöste. Und die NATO darf keine Soldaten in die Ukraine schicken und natürlich auch keine Flugverbotszone machen, sonst haben wir auch einen dritten Weltkrieg. Und da sind wir gehalten, wirklich gehalten, das zu verhindern. Alle.
Der Außenpolitiker Gregor Gysi von der Linkspartei. Wir haben ihn in Kiew erreicht. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Bitteschön, auf Wiederhören.